Das haben die, die sie noch kennen, die Gitte Henning, Schlagerstar aus den 80er Jahren, die Verteidiger von der sogenannten Neuen Deutschen Härte, Rammstein, und die Mariah Carey, der Popstar, gemeinsam. Danke. Sie alle sind Idol? Jahrgang? Das wüsste ich nicht, glaube es nicht. Sie haben alle Songs gemacht mit noch vielen anderen Bands oder Einzelkünstlerinnen und Künstlern, die heissen «Ich will». «Ich will». Auch in der Werbung, in der Politik, bei «Fridays for Future» und bei ganz vielen Sachen heisst es immer wieder «Ich will» oder «Wir wollen». Als wir in Israel waren, in Tiberias, sind Mario und ich in ein Einkaufszentrum, wollten wir unser Hebräisch auffrischen oder erweitern, das kleine bescheinige bisschen. Dann sind wir gefragt und gesagt, was heisst eigentlich auf Hebräisch «Ich hätte gerne» oder «Ich möchte»? Dann hat er uns so angeschaut und gesagt, «You are tourists, aren't you?» Gesagt, hier in Israel sagen wir «Ani roze» oder «Ani roza». «Ani roze», wenn ich männlich bin, oder «Ani roza», wenn ich weiblich bin. «Ich will». Und das gilt dort nicht einmal als unhöflich. Hat er noch gegoogelt. Deutsch, ich will 1,4 Milliarden Einträge. Englisch, I want 5,1 Milliarden Einträge. Und dann habe ich noch ein bisschen gestaunt, ich weiss nicht, ob die Frankophonen rücksichtsvoller sind oder ob Google gerade irgendwie einen Algorithmusfehler gehabt. Auf jeden Fall, je veux, gibt es nur 150 Millionen Mal. Wo und wie häufig haben wir auch schon so gehandelt oder gedacht oder geredet? Ich will. Wir wollen. Heute haben wir einen Text, wo die menschlichen Hauptpersonen sich ohne Rücksicht auf persönliche negative Folgen bewusst für zwei andere Wörter entscheiden. Statt für «Ich will» oder «Wir wollen», «Gott kann». Kommen wir darauf zurück. Danke, dreieiniger Gott, dass du da bist und dass dein «Ich will» zu uns Menschen von Anfang an ist gesprochen war, giltet. Noch heute gilt und wird Gültigkeit behalten. Dies «Ich will» ist unerschütterlich. Und es ist auch nicht egoistisch. Danke, dass du uns heute den Tisch deckst. Danke, dass es dir nicht darauf ankommt, wie viel das zusammenkommen, sondern du sagst, wo zwei oder drei zusammen sind, da willst du mitten und drinnen sein. Und wir sind so froh darüber. Du siehst, wie es uns geht. Ob wir an einem Ort am Hadern sind, weil wir das, was wir wollen, was wir möchten, nicht überkommen. Oder ob wir zu wenig Vertrauen haben im Moment, dass wir das Gefühl haben, das Eis sei zu dünn. Wir wetten uns vielleicht zu einem Gott kann entscheiden und doch längt es nicht ganz. Danke, dass wir alle, unabhängig von unserer Gefühlssituation, bei dir willkommen sind. Und wir haben im ersten Lied gesungen oder gehört in diesem Lied «Vaters Haus», dass dort, wo du, Vater, im Haus bist, dass dort einiges geschieht, dass es dort dynamisch ist und immer wieder, dass die Liebe siegt. Und danke, dass das nicht nur heute am Abend gilt für uns hier, sondern dass es gilt für alle die, die zu uns gehören, die heute nicht da sind. Und dass es auch gilt, wenn wir morgen entweder in die Ferien gehen oder wenn morgen wegläutet. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst und dann starten wir gerade mit dem Worship. Es sind in unserem Text, den wir später noch hören, drei jüdische Männer, die sich anstelle von einem «Wir wollen» für ein «Gott kann» entscheiden. Eigentlich hätten sie es nicht nötig, das Risiko einzugehen. Und trotzdem tun sie es. Die drei dienen als Kriegsgefangene, würde man heute sagen, aber in einer guten Stellung, am Hof des mächtigen König aus Babylon, König Nebukadnezar. Jetzt wisst ihr schon, wer es ist. Sie sind begabt und offenbar haben sie ihre Talente, ihre Skills für ihre Umgebung eingesetzt. Auch wenn sie nicht daheim sind, auch wenn es kein Heimspiel ist. Schon Jahre nicht. Und das ist bis jetzt auch anerkannt worden. Es geht ihnen soweit gut. Es könnte viel schlimmer sein. Im Exil, fern der Heimat. Sie könnten damit hadern. Sie könnten darüber jammern, dass Gott so weit hat lassen. Sie könnten im Selbstmitleid baden. Und all dem schönen, vertrauten Nachtrauern, wo sie müssen zurücklassen. Und es ist wirklich eine extreme Situation, wo sie drin leben. Bemerkenswert, ihr Glaube ist trotz krassen Erschütterungen festgeblieben. Ich weiß nicht, ob du dich an eine Situation erinnerst, wo du gemerkt hast, jetzt schüttelt es so fest, dass du momentan, wie lange es dauert, nicht gewusst hast, übertreibt, die Glauben, weil es so fest geschüttelt hat. Und erst nachher wieder aufschnaufen können. Ich nehme an, es ist nicht ganz fremd. Sie tragen ihren Glauben nicht öffentlich zur Schau, aber sie verbergen ihn noch nicht. Die Bibel berichtet uns das. Er gehört einfach dazu, bei ihnen. Natürlich. Auch jenseits von Eden. Auch außerhalb ihrer Heimat. Und wenn sie jetzt einfach so weiter würde gehen, dann würde ihre Geschichte vermutlich nicht in der Bibel stehen. Und sie hätte es nichts zu sagen. Weil sie wäre so unspektakulär. Und so hast du recht, wenn wir darauf warten und an diesem einen Tag und plötzlich ist etwas passiert. Am solchen Tag plötzlich geschieht etwas so Krasses, dass es nicht mehr wird sein, wie es vorher war. Erinnerst du dich an einen Moment, wo du dich hast müssen entscheiden für oder gegen etwas. Wo du eine Wahl hast müssen treffen. Vielleicht steht gerade ein Ja. Ich kenne deine Situation nicht, aber wo du den Eindruck hast, wie auch immer du dich willst entscheiden, es wird herausfordernd. Bei unseren drei Freunden ist heute dieser Tag gekommen. Sie haben schon bisher mit einigen sich abgefunden, sich arrangiert und immer wieder versucht, das Beste daraus zu machen. Ja, wie es der Jeremia doch hat gesagt, suchet der Stadt Bestes. Und geben wir es zu, es war nicht ganz uneigennützig, Jeremia 29,7, weil wenn es der Stadt gut geht, wo ihr jetzt drin lebt, dann wird es euch gut gehen, sagt er. Die drei haben sicher ihre Sehnsucht, gelegentlich Zweifel und ein paar Fragen. Aber sie haben sich bis jetzt immer dazu entschieden, Gott zu vertrauen, ihm zu gehorchen. Er würde es doch wieder gut rauskommen. Diese Überzeugung die hat sie bis jetzt vielleicht nicht gerade beflügelt, aber gedreht. Auch für ihre Familie haben sie Hoffnung, für ihre Freunde, für ihr Volk und ihre Freiheit, die sie eben verloren haben. Hey, ist hier jemand drin, der seine Heimat verloren hat? Dann gehören wir zu ganz privilegierten, wenigen Menschen auf dieser Welt. Wenn wir durch alle Zeiten und Jahrtausende durchgehen, zurück. Was für ein Privileg, wenn wir an einem Ort dürfen, daheim sein, wo wir leben dürfen, wo wir nie vertrieben wurden, wo wir nie unsere Heimat verloren haben. Das heisst nicht, dass es sonst nicht auch Sachen gibt, die schütteln, aber einfach, dass wir uns das bewusst sind. Die haben zu all dem, was sie geschüttelt hat, noch ihre Heimat verloren. Und sie haben nicht gewusst, ob sie je wieder zurückkommen. Aber sie haben gehofft. Bis heute. Und jetzt werden sie von einer Wahl gestellt. Eine Entweder-oder-Wahl. Es gibt ja eine Wahl, die nicht so tragisch ist. Multiple Choice. Das kann man daheim auswendig lernen für eine Prüfung, oder? Tag, Tag, Tag und so. Und wenn man es genug gelernt hat, dann geht es. Aber Entweder-oder, das ist nochmal eine andere Kategorie. Vielleicht erinnerst du dich an eine gewichtige Entweder-oder-Wahl zurück. Ich meine nicht die Wahl zwischen Erdbeeren oder Schokolade im McDonalds. Sondern eine Wahl, die dich etwas gekostet hat. Bevor Marianne und ich uns entschieden haben, Helsinki-Offizier zu werden, haben wir so ein Angebot bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Wir sind vor einer Wahl gestellt worden. Und es hat uns nicht grundsätzlich erschüttert, aber emotional hat es uns herausgefordert. Das hat uns nämlich jemand gesagt, hey, wenn wir würden euch unser Auto überlassen, frisch ab MFK, gratis, die könnt ihr haben. Und wir haben gesagt, hey, cool, wenn ihr nicht in die Schule geht. Kein Witz. Und wir hatten dann gedacht, ja, jetzt, jetzt werden wir eine Zeit lang nicht mehr verdienen und so. Das wäre jetzt schon noch cool gewesen, einfach ein Auto zu haben und so eine Unterstützung. Und dann haben wir gemerkt, es hat ein bisschen hat es getriggert, oder? Und dann haben wir gedacht, ja, aber eigentlich sollte es doch anders sein. Haben die nicht gut gelassen, oder was? Wie auch immer. Also, wir haben uns anders entschieden. Wir sind gleich gegangen, wir haben das Auto nicht bekommen. Die Wahl war natürlich nicht halb so delikat gewesen, wie die drei da vor einer stehen. Wir wissen aus glaubwürdigen Berichten und verlässlichen Quellen, dass eine solche fast identische Entweder-oder-Wahl auch heute noch aktuell ist. Dort, wo ein IS noch heute sein Unwesen treibt. In Nordkorea und vielen, vielen anderen Staaten, wo es keine Glaubensfreiheit gibt. Es ist eine Wahl zwischen «Ich will» oder «Gott kann». Im letzten Lied haben wir gesungen «I surrender». Das wäre «Gott kann». Ich verzichte auf das, was ich will. Wir hören jetzt auf unseren Text aus Daniel 3,1-18.
König Nebukadnezar ließ eine goldene Statue von 30 Metern Höhe und 3 Metern Breite anfertigen und in der Ebene Dura in der Provinz Babylon aufstellen. Dann lud er zur Einweihung alle führenden Beamten seines Reiches ein, die Statthalter und ihre Stellvertreter, die königlichen Berater, die Schatzmeister und Richter, die hohen Würdenträger und alle übrigen Beamten der Provinzen. So kamen alle, die im babylonischen Reich Rang und Namen hatten, und versammelten sich vor dem Standbild. Dann rief ein Herold mit lauter Stimme: «Ihr Männer aus allen Völkern, Ländern und Sprachen, der König befiehlt euch: Sobald ihr den Klang der Hörner und Flöten, der Zithern und Harfen, der Lauten, Pfeifen und allen anderen Instrumenten hört, sollt ihr euch niederwerfen und die goldene Statue anbeten, die König Nebukadnezar aufstellen ließ. Wer es nicht tut, wird bei lebendigem Leib im Ofen verbrannt.» Als die Musik einsetzte, warfen sich alle zu Boden und beteten die goldene Statue an. Einige Sterndeuter aber verklagten die Juden bei Nebukadnezar. Sie sagten zu ihm: «Lang lebe der König! Du, o König, hast doch angeordnet, dass jeder sich beim Klang der Instrumente niederwerfen und die Statue anbeten muss. Wer dies nicht tut, soll in den Ofen geworfen werden. Nun sind hier einige Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast: Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer erweisen dir nicht den nötigen Respekt. Sie dienen deinen Göttern nicht und sie weigern sich, deine goldene Statue anzubeten.» Da packte den König der Zorn und voller Wut ließ er die drei kommen. Als sie vor ihm standen, stellte er sie zur Rede: «Schadrach, Meschach und Abednego, ist es wahr, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist? Warum wollt ihr euch nicht vor meiner Statue niederwerfen? Ich gebe euch eine letzte Gelegenheit. Wenn jetzt die Musik ertönt und ihr niederfällt, lasse ich noch einmal Gnade vor Recht ergehen. Wenn ihr euch aber meinem Befehl widersetzt, werdet ihr auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann?» Schadrach, Meschach und Abednego jedoch entgegneten: «Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden.»
Unser Gott, dem wir dienen, kann uns retten. Aber noch wenn er es nicht tut, werden wir nicht auf Knie. Wow. Was für eine Situation, was für eine Wahl. Wie hätten wir reagiert an dieser Stelle? Die drei sind bereit, auf alles zu verzichten, sogar ihr Leben loszulassen. Ihr Leben, man könnte sagen, Gott anzubefehlen. Ihre Hoffnung, ihr unerschütterliches Vertrauen, dass Gott kann. Sogar in Situationen, wo ihre Gefühle und ihre Seele wahrscheinlich ganz anders reagieren würden. Und sie sie fest haben müssen an der Hand nehmen, ihre Seele, dass sie so können festbleiben. Schadrach, Meschach und Abednego halten in der schwierigsten Stunde von ihrem Leben Jahwe treu. Die Namen sind uns vielleicht bewusst. Mein Grossi hat noch so eine Kassette gehabt. Früher hat man noch Kassetten gehört mit dieser Geschichte. Wir haben die hinter zu führen gehört. Und der Schadrach, Meschach und Abednego, die Namen gehen gelesen. Sie haben eigentlich schon ihre Identität verloren gehabt. Sie haben ja anders geheissen. Kommt auch noch dazu, oder? Hanania, Mischael und Asaria haben sie geheissen. Und trotzdem, dass ihnen Gott das zugemutet hat, noch jetzt, quasi mit einer anderen übergestülpten Identität, halten sie an Jahwe fest. Gott kann. Mit einem schrecklichen Tod vor Augen. Und wir fragen uns jetzt vielleicht, ja, wäre es denn wirklich so schlimm gewesen? Wäre es wirklich so schlimm gewesen, wenn sie dieses eine Mal halt dort Knie gebeugt hätten? Gott würde doch das verstehen. Gott weiss doch, dass es sie noch braucht am Hof. Sie könnten ein weiteres Zeugnis sein. Und sie könnten sogar äußerlich auf Knie und innerlich Jahwe anbeten. Komm schon, einmal ist kein Mal. Hey, come on. Aber die drei Freunde gewichten Gottes Ordnungen höher als ihre Ansprüche. Vielleicht auch als ihre Furcht, die sie in diesem Moment haben. Für sie bildet 2. Mose 20, 2 bis 5 den Rahmen von ihrer Freiheit. Sie sind frei, aber innerhalb von diesem Rahmen für sie. Dort heisst es: «Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Und jetzt kommt's: Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendetwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer, wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder, bring ihnen keine Opfer dar, denn ich bin der Herr, dein Gott. Sie haben es nicht nur im Kopf offenbar, sondern sie haben es fest im Herz. Ich wage es zu behaupten, das heisst es, aber ich wage es zu behaupten, wenn sie es nur so gehört hätten und nicht im Alltag so gelebt hätten, dann wäre es in dem Moment um sie geschehen. Und ich wage es zu behaupten, ich tue es positiv formulieren. Wenn wir im Alltag, im Kleinen, üben, auf unser «Ich will» zu verzichten und Gott zu tun, dass es kann, dann hilft uns das für einen Moment, der vielleicht noch kommt, der mega happig ist. Der Schadrach, der Meshach und Abednego entscheiden sich gegen ihren Überlebenswillen, aber für das Gehorsamsein, das Vertrauen in Gottes Möglichkeiten. Im Wissen, dass es jetzt eng kann werden kann. Sehr eng. Sie selber und ihre Mitmenschen leben mit ihrer Wahl dann schliesslich nachher einiges Wertvolles, wenn wir dann weiterlesen und das Kapitel 4 auch noch lesen. Sie erleben emotional und physisch, was es bedeuten kann, ganz praktisch zu glauben. Und seien wir ehrlich, wir haben nie eine so eine Erfahrung gemacht im Glauben, wo wir durchgebissen haben, wo wir irgendwie haben ein Ja finden können, wenn wir es nicht verstanden haben, zu etwas Schwierigem, wenn sie es richtig gestaucht hat und wir durch den Tunnel durch sind. Das, was wir dort erlebt haben, wenn wir zurückgeschaut haben und sagen, wow, der Gott, der so gross ist, hat mich da durchgetragen. Das Theorie und Praxis sind zwei Paar Schuhe. Wir sehen es bei den Königen im Alten Testament. Die Könige, die nicht haben sagen können, mein Gott, sondern dein Gott, oder was? Dann ist der Hohepriester gestorben, der heißt plötzlich, sie taten, was dem Herrn missfiel. Oder es ist der Gott meines Vorfahren Davids. Und wenn der David nicht mehr da war, sie taten, was dem Herrn missfiel. Aber dort, wo es ihr Gott ist worden, dort, wo es unser Glauben ist, dort, wo wir uns darauf einlassen, dort, wo es praktisch wird, dort können wir mit meinem Gott über Mauern springen, sagt der Psalmist. Oder? Und es gibt so positive Folgen sogar für einen König, der sich dort von diesen Chaldäern, Sterndeuter, hat sie in der Übersetzung geheissen, hat da irreführen. Sie hat gesagt, lang lebe der König. Und er ist aber gerade losgegangen, was die anderen falsch haben gemacht. Oder? Ein Geheuchel, Neid, was auch immer. Aber dort, er hat ihnen noch eine Chance gegeben. Haben wir es gemerkt? Er hat es zugelassen, dass die Zeremonie wiederholt wurde. Er hat sie gern gehabt, die drei wahrscheinlich. Vielleicht hat er schon dort eine Hochachtung gehabt vor ihrem Glauben und dem Gott. Im Kapitel 4 lesen wir, dass der Gott plötzlich zu seinem eigenen Gott wird. Mega eindrücklich. Wäre nicht passiert, wenn sie dort auf Knie wären. Ihre Entscheidung ist nicht emotional und aus einem Bauchgefühl im Affekt raus. Die drei jüdischen Männer, sie kennen die Geschichte von ihren Vorfahren. Sie erinnern sich daran. Und das ist auch so wichtig, dass wir uns erinnern. Darum ist es im Judentum immer so, dass die Älteren, die Jüngeren lehren. Und die lehren von klein auf. Und hindern sie und führen sie. Und hindern sie und führen sie die Geschichten. Mögen alle Katechetinnen und Katecheten und all die, die biblische Geschichten erzählen, gesegnet sein. Beten wir für sie. Sei das in der Gemeinde, sei das in der Schule. Eine Geschichte, die wir als Kind hören, irgendwo ist sie abgespeichert. Sie erinnern sich daran, Jahwe hat Abraham und Sarah im höheren Alter noch einen Sohn geschenkt. Unmöglich war es. Sie erinnern sich daran, an das Unrecht, das Josef passiert ist durch seine Brüder. Und wie hat es Gott gewendet? Er konnte nur für seine Familie zum Segen werden. Er hat das ganze Volk, ganze Völker durch die Hungersnot dort durch können, letztlich führen. Sie haben sich daran erinnert, Jahwe hat Israel aus der Sklaverei befreit und für sie das Rote Meer geteilt. Er hat den Pharao und die nachjagende Kavallerie in dem noch gerade geteilten Meer ersaufen, weil sie Böses haben wollen. Er hat sein Volk durch 40 Jahre Wüstezeit geführt, obschon sie gemurrt haben. Ich habe es nicht zählt, aber als wir da dran waren in der Kampagne, es hat immer wieder geheißen, sie murrten, sie murrten, sie murrten. Und Gott hat sie durchgetragen. Kann uns helfen, dort, wo wir manchmal merken, dass wir murren. Er hat die Israeliten immer aus der Hand von ihren Feinden errettet. Die Zeit der Richter. Und Jahwe hat auch seine drei in Babylon trotz allem bewahrt, versorgt und geführt bis auf den heutigen Tag. Und da trifft sich das, was sie haben gelernt, mit dem, was sie haben erlebt. Wohl uns, wo das geschieht. Das, was wir gelernt haben, was sich überschneidet mit unserem eigenen Leben. Dort geht unser Glaube gerade exponentiell auf. Kann es vielleicht sogar Nahrung sein für Zeiten, wo es schwierig ist? Sie kennen die Heilsgeschichte von Jahwe und sie vertrauen aus eigener Erfahrung darauf, dass er noch heute mächtig ist, dass Gott kann. Wie ist das bei uns? Rechnen wir konkret mit ihm und seinen Möglichkeiten? Oder gibt es ein Thema in unserem Leben, wo wir sagen, das habe ich abgeschlossen, da muss ich allein einen Weg finden? Oder wagen wir es gerne wieder? Ihn einzuladen, beziehen wir Gottes Geschichte mit den Menschen in unser persönliches Leben ein. Fragen wir uns, wenn wir eine Geschichte lesen, wenn wir einen Psalm lesen, und Herr, was hat das mit mir zu tun? Ich wünsche mir es so, komm du in mein Leben. Sind wir mit dieser Leidenschaft dran, wie heute die Italiener und die Engländer den Match schauen? Und wie die italienische Regierung Angst hat und insgeheim hofft, dass nicht Italien gewinnt, weil sie sagen, was passiert da noch? Wenn sich alle in den Armen legen. Haben wir etwas von dieser Leidenschaft, wenn es um den Glauben geht und um unsere Beziehung mit Gott? Kenne ich die biblischen Geschichten genug gut, dass ich mich in Momenten, wo es um die Wurst geht, daran erinnere, wie verlässlich Gott ist? Kenne ich Gottes Wort? Habe ich Vertrauen in seine Verheißungen, Zusagen und in seine Gebote? Beziehe ich in schwierigen Momenten die Sachen als Entscheidungshilfe mit ein? Auf wen höre ich? Wer sind meine Ratgeber in entscheidenden Situationen? Bin ich im Alltag so mit Gott unterwegs, dass ich seine Stimme nicht nur kenne, sondern sie höre? Und dass ich ihn nachjage, wenn ich sie nicht mehr höre? Weil ich weiss, dann habe ich sie gehört. Und es hat nichts Kostbares gegeben. Und ich will sie wieder hören. Oder sage ich, ja, nur, wenn du halt nichts sagst, dann mache ich halt, probiere ich mal. Ist es schon länger her, dass ich Jesus mein «Ich will» abgeben habe, mit einem «Gott kann weiter bin»? Vielleicht nach einem Ministry? Eine wahre Geschichte als Illustration. Ein kleiner Junge in Amerika war sehr krank und brauchte dringend eine Operation. Aber seine Eltern hätten noch nicht einmal einen Teil der Kosten dafür aufbringen können. Sie hatten auch nicht die Möglichkeit, sich das Geld zu leihen. Seine 5-jährige Schwester hörte, wie ihr Vater zu ihrer Mutter sagte, jetzt kann ihn nur noch ein Wunder retten. Tess, so hieß das Mädchen, ging in ihr Zimmer, holte ihre geringen Ersparnisse und ging damit in die nächste Apotheke. Es dauerte eine Weile, bis Tess die Aufmerksamkeit des Apothekers bekam, der sich angeregt mit einem Mann unterhielt. Ich möchte ein Wunder kaufen, sagte sie. Was willst du kaufen? Mein Bruder Andrew ist sehr krank. Etwas Schlimmes wächst in seinem Kopf. Und mein Papa sagt, jetzt kann ihr nur noch ein Wunder retten. Also, was kostet ein Wunder? Tut mir leid, sagte der Apotheker. Aber ich kann dir nicht helfen. Wunder verkaufen wir hier leider keine. Da fragte sie der andere Mann, was für ein Wunder braucht denn dein Bruder? Ich weiß es nicht, antwortete Tess mit Tränen in den Augen. Ich weiß nur, dass er dringend eine Operation braucht. Aber mein Papa kann sie nicht bezahlen und deshalb will ich mein Geld dafür hergeben. Wie viel hast du denn? Fragte der Mann. $1.11, sagte Tess kaum hörbar. Mehr habe ich nicht, aber wenn es nötig ist, kann ich vielleicht noch etwas mehr Geld besorgen. Na, so ein Zufall, sagte der Mann lächelnd. $1.11, das ist genau der Preis für ein Wunder für kleine Brüder. Er nahm ihr Geld in eine Hand, ergriff ihre andere Hand und sagte, bring mich zu dir nach Hause. Ich möchte mit deinem Bruder ansehen und deine Eltern kennenlernen. Mal sehen, ob ich die Art Wunder habe, die du brauchst. Dieser Mann war ein Chirurg, ein Neurochirurg. Die Operation wurde kostenlos durchgeführt und es dauerte nicht lange, bis Andrew wieder zu Hause war und es ihm besser ging. Die Eltern waren natürlich glücklich. Diese Operation war ein richtiges Wunder. Wie viel hat sie gekostet? Fragte die Mutter. Tess lächelte. Sie wusste genau, wie viel ein Wunder kostet. $1.11. Und die Begebenheit bricht von einem Gott, der kann. Wo ein 5-jähriges Mädchen hat ernst genommen. Die drei Freunde sind absolut nicht lebensmüde. Sie kennen Stuntman, die das Gefühl haben, ja noch, gehen wir halt. Aber sie gewichten ihre Treue zu Gott höher als ihres «Ich will leben um jeden Preis». Der Schadrach, der Meshach und der Abednego hätten sich nur ein bisschen am Zeitgeist in der heidnischen Umgebung müssen anpassen müssen. Nur ein bisschen. Sie hätten nur einmal müssen auf die Knie gehen müssen. Aber sie haben gewusst, noch wenn sie sich vielleicht gerettet hätten, sie hätten noch einmal durch ihre Seele verkauft. Wir alle leben in einer Zeit, wo grosse Anpassung, starkes Harmonie- und Toleranzbedürfnis einerseits gefragt ist und andererseits alles Allgemeingültige, alles Absolute an Maßstab und Werten andererseits abgelehnt wird. Das ist nicht einfach. Ich glaube, wir sind jetzt schon am Entscheiden. Zum Teil, wenn man eine Prüfung machen will, muss man sich entscheiden, was man für eine Antwort gibt. Gerade in der Medizin zum Beispiel. Ich kann mir vorstellen, dass wir noch viel mehr werden müssen Entscheidungen treffen. Umso nötiger ist, dass auch wir im Westen die Grenze oder der Unterschied zwischen «Ich will» und «Gott kann» nicht nur kennen, sondern anerkennen. Danach handeln. Danach entscheiden. Danach wählen. Open Doors, Frontiers, Hilfe für Menschen und Kirche, AVC und viele weitere Hilfswerke berichten von Menschen, die sich heute in krassesten Situationen und schwierigsten Umständen für das Gott kann entscheiden. Auch wenn der Preis in dieser Welt ihre Gesundheit oder sogar ihr Leben kann sein. Denken wir an Martin Luther, dort am Reichstag in Worms, wo er sagt, es geht doch um den Christus, es geht um den Glauben, es geht um Gnade. Es geht um die Schrift, als er vor den Königen dieser Welt öffentlich soll abschwören, meint er, hier stehe ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Und er weiß noch nicht, ob seine Reformation jetzt gerade auf dem Scheiterhaufen ändert. Wie vorher beim Johanneshaus. Also vorher, ein paar Jahrzehnte früher. Wir wissen es nicht in dem Moment, wo wir entscheiden. Und darum ist das herausfordernd. Lies doch heute Abend vor dem Einschlafen das Kapitel 3 nochmal durch. Es lohnt sich. Ich könnte mir vorstellen, dass es 4 auch noch gerade liest. Und falls du erst morgen schaffst, hier noch der Ausgang, Vers 28, da rief Nebukadnezar, gelobt sei Gott. Gelobt sei der Gott von Schadrach, Meshach und Abednego. Er hat seinen Engel gesandt, eben dort im Feuerofen, das, was wir jetzt nicht gehört haben oder die noch lesen, um diese Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten und verehren wollen. Man stellt sich vor, man sollte keine Namen sagen, heisst es, wenn ein russischer Präsident oder ein chinesischer Präsident ein solches Bekenntnis abliefern würde wegen Christen in seinem Land, die sagen, hey, das hat mir nachsenken gehabt, das hat mich mehr bewegt als unsere ganze Revolutionsgeschichte. Ihre Treue, ihr Festhalten am Glauben, auch wenn sich zuerst alles andere als gut anfühlt, es hat sich gelohnt. Praise the Lord. Wir halten fest, Gott hat unseren 3 Freunden weder ihre Fragen beantwortet, noch die Spannung erspart. Punkt 1. Er hat weder eine öffentliche Demütigung, noch einen Konflikt, was um ein Entweder-Oder oder um ein Alles oder Nichts geht, erspart. Und drittens, er hat eine Zeit von der Unsicherheit und vom Leiden zugemutet. Aber gleichzeitig, wenn wir den Text lesen, stellen wir 2 weitere Sachen fest. Erstens, Jahwe hat sie in dieser schwierigsten Zeit von ihrem Leben nicht alleine gelassen. Er war in ihrem Leid, ihrer Spannung bei ihnen. Und zweitens, Jahwe hat am Bösen einmal mehr Grenzen gesetzt. Das Böse hat nicht das letzte Wort. Weil Gott kann. Bist du im Moment krass herausgefordert? Fühlst du dich in irgendeiner Hinsicht überfordert? Weißt nicht, wie sie der eine Sache weitergeht? Bist du am Haag? Gott kann. Fühlst du dich nicht ernst genommen? Alleine auf dich gestellt? Bist du es leid, immer wieder am gleichen Punkt zu stehen? Vielleicht immer wieder am gleichen Punkt zu kippen? Auf die Nase zu fallen? Ist die eine Warum-Frage einfach immer noch nicht beantwortet? Gott kann. Stehst du gerade vor einer Entscheidung, einer Wahl, was in sich hat? Vielleicht gerade, weil die Folgen noch nicht abzusehen sind, weil nicht weisst, oh, hätte ich im Rückblick anders sollen. Gott kann. Amen.